Hola guapa, wie schön, dass du hier bist beim Deo Doulas Podcast, dem Podcast für alle, die sich gerufen fühlen, die Geburtskultur zu verweiblichen, für die Geburt ein Fest ist und die ihrer Einzigartigkeit und Weisheit Ausdruck schenken möchten. Ich bin Bridget, Mutter von zwei Teenagern, ich lebe in einer Patchwork-Familie, teils in Deutschland und teils in Barcelona. Ich bin Unternehmerin, Gründerin von Deo Doulas und Mentorin für spirituelle Doulas und Frauen. In diesem Podcast erwartet dich die Essenz aus über 15 Jahren liebevoller und intuitiver Schwangerschaftsbegleitung. Als Doula-Mama halte ich deine Hand und begleite dich auf deiner transformierenden Doula-Reise. Vamos, hermanas! Hallo, du Wundervolle, wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor es mit dem Interview mit der wundervollen Sabine losgeht, haben sich ein paar Dinge geändert in meiner Sommerpräsenzwochenplanung. Und zwar wird die Ausbildung vom 30.06. bis zum 7.07. nicht bei Köln stattfinden, sondern bei mir zu Hause. Auf dem Montsen im Naturschutzgebiet in unserem 200 Jahre alten Bauernsteinhaus, eine Stunde nördlich von Barcelona. Und da hier maximal 6 Frauen unterkommen können, habe ich noch eine zweite Woche geplant. Und zwar vom 27. Juli, vom 27.07. bis zum 3. August. Wenn du also Lust hast, herzukommen, um die Intensivwoche mit mir zu erleben und anderen wundervollen Frauen. Wir haben hier einen Fluss direkt am Fuße unseres 4 Hektar großen Grundstücks und es ist einfach nur ein Träumchen, sage ich dir. Dann melde dich total gerne für dein gratis Kennenlerngespräch und wir schauen, ob wir ein guter Match sind. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit dem Interview. Es geht um das weiße Gold, um das Stillen. Ganz viel Freude und bis ganz bald. Hallo und herzlich willkommen, du Liebe, zu einer neuen Deo Doulas Podcast-Folge. Heute habe ich wieder eine wundervolle Gast, die liebe Sabine, die, ich weiß schon gar nicht mehr wann, ihre Ausbildung gemacht hat zur Deo Doula, ist Erzieherin im ersten Leben, im ersten Hauptberuf noch, hat einen Sohn, der 3,5 ist und Sabine ist total eine Still-Lieb. Ach, wie nennt man das? Fanatikerin klingt jetzt ein bisschen negativ. Also Sabine liebt das Stillen. Ja, genauso wie ich das geliebt habe, ist Langzeitstillerin, können wir ja hier an der Stelle verraten, ja. Und ist Trageberaterin und lässt all diese wundervollen, sage ich jetzt mal, bindungsfördernden Tools und Möglichkeiten mit in ihre Begleitung einfließen. Und ich habe eben noch mal deinen Fragebogen durchgelesen und fand es so schön, weil du geschrieben hast, ja, dass dich einfach auch deine Stillpassion, Passion ist das Wort, ich hab's, ja, deine Stillpassion, ja. Manchmal braucht es ein bisschen. Und ja, und auch auch die Still- und die Tragepassion, ja, wie die eben auch deine Arbeit auch im Kindergarten mit beeinflusst, beziehungsweise eben auch ganz intensiv prägt. Und wir möchten heute einfach ein bisschen uns austauschen. Sabine wird ein bisschen erzählen, wie sie halt überhaupt in diesen Bereich gekommen ist, eben auch der Doula-Begleitung. Und und sie wird auch ein Q&A wieder in der Deo-Akademie anbieten, hat einen super, super tollen Kurs aufgezeichnet, den es quasi als On-Demand-Kurs in der Akademie gibt. Und also das ist heute das Thema. Doula sein und stillen und tragen. Magst du ein bisschen erzählen?
Ja, hallo Bridget.
Ein bisschen versetzt, deswegen wird es vielleicht ein paar Pausen geben. Aber in der Pause kannst du die Zeit für dich nutzen und immer wieder tief durchatmen und einfach genießen.
Ja, hallo liebe Bridget, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf für die Einladung und dass wir heute Zeit haben, zusammen zu sprechen über die Themen, die mich so bewegen. Ich fange erstmal vorne an. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen, Doula zu sein und auch Stillberaterin und Trageberaterin? Und also wie du ja schon erwähnt hast, bin ich Erzieherin in meinem Hauptberuf. Und also eigentlich bin ich sogar noch vorher noch ganz andere Sachen. Also mein Leben ist alles andere als geradlinig verlaufen, was so meine berufliche Karriere angeht. Aber ich sag mal so mit, naja, eigentlich mit einem Studium fing es so ein bisschen an, dass sich mein Weg verändert hat. Und dann später aber die Entscheidung zur Ausbildung zur Erzieherin. Habe eben diese Ausbildung als Erzieherin gemacht und habe da zunächst in Einrichtungen der Behindertenhilfe gearbeitet und war da Feuer und Flamme für. Also es ist eine ganz wundervolle Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen, weil die einem einfach so ganz, also nochmal mehr als Kinder, ganz ungefiltert zurückgeben, ob das gerade stimmig ist, was man macht oder nicht. Also das ist sowohl herausfordernd als auch total berührend. Genau, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Das zieht mich auch immer mal wieder so, auch wieder so ein bisschen in diese Richtung. Aber momentan arbeite ich eher im Bereich Kindertagesstätten und bin hier, genau, jetzt eine Weile schon angestellt und arbeite da in verschiedenen Einrichtungen. Und habe zwischendurch meinen Sohn bekommen, war dann also schwanger und bin dann natürlich erstmal ins Beschäftigungsverbot gekommen und konnte meine Schwangerschaft zu Hause genießen. Also es war total schön, weil ich ganz bei mir sein durfte und wirklich ganz viel Zeit für mich hatte und Raum hatte, so mal reinzuspüren, wie geht's mir eigentlich. Also ich hatte tatsächlich so ab der Hälfte der Schwangerschaft eine recht beschwerliche Schwangerschaft. Also ich hatte keine großartigen Komplikationen, aber ich war irgendwie gefühlt immer müde und kaputt. Das war umso schöner, dass ich dann ganz viel Zeit für mich hatte, um wirklich so ja gut für mich zu sorgen und ja ganz bei mir zu sein. Und ich habe in dieser Zeit einen ganz wundervollen Geburtsvorbereitungskurs besucht bei zwei ganz wundervollen ganzheitlichen Hebammen, der damals online stattfand, weil das fiel ja genau in diese Corona-Zeit. Also ich bin genau 2020 schwanger geworden. Ich glaube, 2 Wochen oder 1 Woche nach dem Schwangerschaftstest ging es in den ersten Lockdown. Also es war ja auf vielen Ebenen sehr herausfordernd. Und dieser Kurs fand dadurch online statt und hat dem aber überhaupt keinen Abbruch getan. Also es war wirklich ein ganz wundervoller Geburtsvorbereitungskurs. Ich hatte mich vorher auch schon so ein bisschen mit Hypnobirthing beschäftigt und so generell mit mentaler Geburtsvorbereitung. Und dieser Kurs hat das Ganze nochmal so rund gemacht. Und es war einfach richtig, richtig schön, auch so diese Leidenschaft dieser beiden Hebammen so zu spüren. Und in diesem Kurs wurde auch das Thema Stillen angesprochen, weil den beiden das auch extrem wichtig war. Und ich hatte mir vorher gar nicht so großartige Gedanken gemacht und habe aber da eben so einige Fetzen aufgenommen. Und ne, irgendwie, es war jetzt trotzdem aber nicht so ein Hauptthema, aber wir haben darüber gesprochen. Und jetzt komme ich nochmal zurück zur Schwangerschaft und zur Hebammenbegleitung. Ich hatte den großen Wunsch damals schon, ich habe irgendwie schon gespürt, ich hätte gerne eine Begleitung an meiner Seite, die mich durch die Schwangerschaft hindurch begleitet, während der Geburt begleitet und dann auch danach. Und da Hausgeburt damals für mich leider noch nicht in Frage kam, habe ich mir eine Beleghebamme gesucht, die ich dann anrufen kann, wenn ich in die Klinik fahre. Und hatte am Anfang auch ein super Gefühl mit ihr. Also es war wirklich, es hat gepasst für mich, es war stimmig. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt hat mir mein Bauch eigentlich schon sehr deutlich gesagt, so, ich weiß nicht, ist es noch stimmig, passt es, fühlst du dich wirklich hundertprozentig sicher bei ihr? Und dieses Bauchgefühl wurde immer stärker. Also es war so einen bestimmten Punkt, wo das dann relativ laut geschrien hat. Und was ich damals gemacht habe, war, aus Angst, keine Hebamme mehr zu finden oder dann doch mit irgendeiner im Kreißsaal zu tun zu haben, mit der ich es vielleicht doch gar nicht matcht, dass ich bei ihr geblieben bin und sozusagen den Vertrag unterschrieben habe, dass ich möchte, dass sie mich zur Geburt begleitet. Und ab da war tatsächlich eigentlich schon die Richtung für die Geburt meines Sohnes so ein bisschen, ja, ich möchte fast sagen vorbestimmt oder so ein bisschen schon, ja, in eine Richtung gelenkt, wo ich wusste, ah, okay, also im Nachhinein, ne? Das habe ich im Nachhinein
ja, das
so
ist ja leider meistens
herausgefunden. für mich.
Im Nachhinein, dass wir das erst erkennen.
Genau. Ja, genau. Und das war dann tatsächlich so, dass, also ich war über dem erfundenen Termin drüber und musste dann ja irgendwann jeden Tag in die Klinik und zur Kontrolle. Und sie rief mich den einen Morgen an und meinte, komm mal heute schon zur Kontrolle. Sollten wir einleiten müssen, dann möchte ich das heute machen und nicht erst morgen Nachmittag. Also ich war sehr überrumpelt. Bin dann in die Klinik gefahren morgens, durfte ja auch erstmal nur alleine rein. Also mein Freund durfte nicht mit rein. Und der ist wieder nach Hause gefahren, hat da auch weitere Infos gewartet. Und ich wurde dann, so wie standardmäßig ja so ein bisschen so ist, ans CTG gelegt. Und meine Hebamme kam rein und meinte, sag mal, wie lange wolltest du warten? Du hast Wehen. Und ich denke, habe aufs CTG geguckt, dachte, ja, stimmt, die sind irgendwie stärker als so bei den normalen Kontrollen. Ich habe nichts gespürt, also nicht mehr als sonst.
Ja. Yeah.
Und unter normalen Umständen wäre ich zu Hause geblieben, weil ich hätte ja gar nichts, also ja, es war ganz, ganz weit entfernt von geburtsrelevanten Wehen. Und sie kam aber rein und mit einem Schreiben und meinte so, du bleibst heute hier, bis dein Kind da ist. Und natürlich ist man aufgeregt in dem Moment und ich war so, ah, okay, wow, was passiert hier gerade, obwohl alles im Geburtsvorbereitungskurs, ne, bleib so lange wie möglich zu Hause, versuch die Latenzphase zu Hause zu erleben und fahr wirklich irgendwie erst in die Klinik, wenn du das Gefühl hast, die werden geburtsrelevant. Und ne, also so alles, ich wusste alles. Und in dem Moment war ich aber so überfahren, dass ich dachte, okay, dann bleibe ich jetzt hier. Und habe mich natürlich gefreut, habe mir meine Kopfhörer aufgesetzt, habe Musik gehört, dachte, okay, gut, so, dann schauen wir jetzt mal. Und naja, was soll ich dir sagen? Ich habe dann was gegessen, weil es war ja auch früh am Morgen noch. Und die Wehen ließen nach, es war dann nichts mehr. Und dann wurde ich, also ich brauche jetzt nicht alles so im Detail erzählen, aber war so grob, dass man so eine Idee davon bekommt, was die Geburt für mich bedeutet hat und warum mich das eben auch auf den Weg zur Doula gebracht hat, folgten dann nach und nach verschiedene Interventionen. Also ich wurde dann irgendwann an den Venentropf gelegt, damit die Venen wieder stärker werden. Ich wurde darüber zwar, ja, schon, es wurde mir mitgeteilt, aber es war eigentlich kein, was hältst du davon oder wie geht's dir damit, sondern so, wir machen das jetzt mal. Und ich habe das irgendwie wieder besseren Wissens, weil ich so aufgeregt war und weil ich gemerkt habe, so, wow, ich bin einfach auch verletzlich und offen natürlich für irgendwelche Ängste und Sorgen. Und naja, die Hebamme ist ja auch die Spezialistin und habe ich das dann mitgemacht und wurde also an den Venentropf gehängt. Es folgten dann noch einige Interventionen, wodurch die Fruchtblase dann aufplatzt ist. Also es ging dann so langsam irgendwie voran, aber es ging halt eigentlich nicht wirklich voran. Mein Freund wurde irgendwann angerufen, als die Fruchtblase sich geöffnet hatte. Und es passierte halt eigentlich nichts. Ich hatte Wehen dann natürlich, ich habe ja Oxytocin bekommen, aber es war immer nur so eine kurze Spitze und dann ging es wieder runter. Also es war alles nicht geburtsrelevant. Der Kopf meines Sohnes hatte sich noch nicht richtig eingestellt, ist nicht richtig ins Becken gerutscht. Der Muttermund, da tat sich lange, lange, lange nichts. Letztendlich habe ich dann eine PDA bekommen, um alles ein bisschen weicher zu bekommen. Und ganz zum Schluss endete es in einer Bauchgeburt. Das war für mich, also ich muss sagen, während all dieser Intervention und währenddessen habe ich, und das ist, was mich mental gerettet hat in diesen Momenten, der Geburtsvorbereitungskurs und meine mentale Geburtsvorbereitung gewesen, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, wow, okay, es läuft jetzt total anders, als ich mir das gewünscht habe, aber ich bleibe jetzt hier, ich bleibe bei mir, ich bleibe bei meinem Baby und habe die ganze Zeit die Verbindung zu meinem Sohn gehalten, habe immer wieder mit ihm gesprochen innerlich, habe geatmet, habe mich in meiner Musik irgendwie, ja, mir Kopfhörer aufs Ohr gesetzt und mich versucht, irgendwie da rein zu entspannen. Ich muss auch sagen, also da wirklich großes Lob an das OP-Team. Das war ein unglaublich herzliches, wirklich sehr achtsames, liebevolles OP-Team. Also es war einfach trotz dieses kalten OPs eine sehr schöne Atmosphäre einfach. Und genau, also mein Sohn wurde dann geboren, wurde mir leider nur kurz einmal auf die Brust zum Kennenlernen gegeben und dann zu meinem Freund aber gleich gebracht, damit der kurz das Bonding machen kann. Und ich bin dann also gefühlt 10, 15 Minuten später auch in den Raum geschoben worden. Und dann hatten wir wirklich auch lange, anderthalb, zwei Stunden Bonding-Zeit im Kreissaal. Und ich muss sagen, in den nächsten Tagen sickerte das eigentlich alles erst so durch. Also ich muss sagen, die ersten 3-4 Tage im Krankenhaus waren der pure Horror für mich, weil ich diesem Erlebnis, ich kam gar nicht daher. Also es war, ich habe mir noch versucht, das zu rechtfertigen, weil meine Hebamme, denn mein Sohn ist recht groß gewesen, als er kam, mir noch so Sachen erzählt hat, wie der hätte gar nicht durch dein Becken gepasst und das wäre viel, viel zu groß alles gewesen und das ist schon gut gewesen, dass wir das so gemacht haben. Und ich muss, also die Geburt hat alles in allem, seit ich morgens da angekommen bin im Krankenhaus, bis zur Bauchgeburt 12 Stunden gedauert. Also es ist ja nichts.
Das ist nicht,
dass ich nicht mal geburtsrelevante
das
Wehen
hatte. Das hörte sich jetzt an wie Tage,
nein,
Sabine.
Nein, nein,
oh,
nein.
Nee.
Das ist wirklich, ja. Und das Schlimme ist, und ich habe da aber langsam meinen Frieden gefunden, weil ich weiß, dass meine Hebamme auch einfach einem System unterworfen war, was sie wahrscheinlich so ein bisschen dazu gedrängt hat, sich zu beeilen einfach. Ich bin mir relativ sicher, dass es einfach schnell gehen musste. Dass sie nicht die Zeit hatte, mich jetzt da 2 Tage in der Klinik zu begleiten oder 3. Und ich bin auch fest davon überzeugt, hätten wir alles gemacht und ich wäre an diesem Morgen nicht in die Klinik gefahren, dann wäre er 2-3 Tage später einfach von selbst gekommen.
Ja.
Also das sind so Dinge, die ich mittlerweile so weiß, aber ich habe da, ja, wie gesagt, so auch meinen Frieden mitgeschlossen. Also am Anfang hatte ich sehr zu knabbern und musste das wirklich sehr verarbeiten und also durfte ganz viel heilen und ist mittlerweile aber, also ich würde schon behaupten, ja doch, dass das geheilt ist und ich da meinen Frieden mitgefunden habe und eben auch weiß, warum das alles passiert ist. Also das ist natürlich auch eine Situation und ich glaube, das ist generell ein Kreißsaal, zeigt sich einfach auch nochmal, was eigentlich so die inneren Themen sind.
Absolut.
Weil mir ist diese Situation natürlich nicht zum ersten Mal im Leben begegnet. Und da durfte ich einfach nochmal ganz viel für mich lernen, wow, was ist es eigentlich, was dazu geführt hat, dass ich in diesem Moment oder in den Momenten so wie gelähmt war,
ja,
und gar nicht so reagieren konnte, wie ich es mir vorher die ganze Zeit eigentlich vorgenommen hatte.
Ganz alte Programme,
ja,
das ganz oft, ne? Das sind ganz alte, ja, Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und ja, da gibt es ja das ne, Todstellen, Fight, Flight oder eben, ne, dass man eben in diese Schockstarre fällt. Ich kenne das auch, dass ja, es einfach Momente gibt, wo mein System erstmal komplett blockiert, ja. Zum Glück hat sich das in manchen Bereichen auch ein bisschen verändert, eben was auch Grenzen setzen, vor allem was Grenzen setzen betrifft. Ne? Das ist, also habe ich immer wieder auch beobachtet, einfach so viel Thema bei sehr vielen Frauen. Und wie du sagst, ne, unter der Geburt ist natürlich, ja, diese Frauen sind offen, sollen ja auch offen sein, ja, müssen sich ja auch öffnen, damit das Baby geboren werden kann. Ja, und dann ist wirklich, ja, wird ganz viel sichtbar und ist eben auch wirklich deswegen, finde ich, nochmal umso mehr ein Moment, in dem einfach auch eine Doula so gut tun kann, ja, oder eben der Partner, aber auch die Doula einfach nochmal in einer neutraleren Position als der Partner, die Partnerin, ja, weil da ist ja eben auch so diese emotionale Verbindung oder eben auch, ja, auch eine Ohnmacht teilweise, ja, die können eben auch nicht immer da, sage ich jetzt mal, so gut vielleicht auch mal Zeit schinden oder irgendwie die richtige Frage stellen oder so, ja, weil ich meine, das ist dann die Frau, ja, die Partnerin und das Baby, das ist einfach nochmal auch eine andere Situation, als wenn du eben dann oder ja, in Zukunft dann eben auch die Frauen als Doula begleitest und das ist eben auch so das Wertvolle daran, ne, und ich finde es auch, ja, und es ist ernüchternd, ja, auch, ne, auch was du sagst, so zu denken, okay, dann hattest schon das Glück, eine Beleghebamme zu finden. Ja, das ist ja, sage ich jetzt mal, auch nicht so einfach, überhaupt jemanden zu finden. Es gibt Städte, da gibt es wirklich wenige immer, also, ja, wo man, und dann hat man die und denkt ja eigentlich schon irgendwie, okay, ja, die wird super mega auf mich eingehen können. Und dann zu sehen, okay, ging irgendwie doch nicht so ganz so, wie ich mir das gewünscht hätte, beziehungsweise wie sie das vielleicht auch gerne gemacht hätte. Na? Plus, wie du sagst, diese ganze C-Geschichte, dass dein Partner da noch nicht mal da sein konnte und so. Also das ist schon echt extrem, ja, auch extreme externe Bedingungen gewesen, die die auch, wie ich das auch so erlebe bei dir, auch echt zu einer großen, tiefen Transformation geführt haben, ja, und echt zu so einer Neugeburt irgendwie auch und das Geschenk. Ich finde das so schön, weil du siehst das Geschenk darin, ja, nicht nur für dich, sondern eben vor allem auch für die ganzen Frauen, die du begleitest, ja, sei es in der Stillberatung oder eben auch tragen. Und da hört es ja nicht auf. Es geht ja um diesen achtsamen, diese achtsam Mutter sein, ja, achtsam deinen Sohn zu begleiten. Du hast mir eben erzählt, dass eigentlich ein Feiertag irgendwie war und er wollte nicht hingehen und ihr geht drauf ein, ja. Das ist einfach auch so schön und ich glaube, dass eben auch so viele Frauen mit diesen neuen Kindern einfach auch vielleicht manchmal ein bisschen an ihre Grenzen stoßen. Und da bist du einfach auch eine super tolle Ansprechperson, beziehungsweise kann ich mir 100% vorstellen, dass du das eben auch ja im Kindergarten mit einfließt oder zumindest versuchst, mit einfließen zu lassen, ja. Auch da bist du natürlich in dem System, ja.
Ja. Ganz genau.
Und Systeme können nur von innen heraus verändert werden.
Ja, genau. Also es ist, ich habe eben so die ersten Tage im Krankenhaus, dann war ich erstmal völlig, also ich war so überwältigt von diesem Erlebnis, dass ich auch gefühlt erstmal gar nichts richtig machen konnte. Also mein Sohn war eben da und ich habe irgendwie so versucht, aber ich war eben auch wirklich hilflos. Also es sind auch wirklich, also wer sagt, dass Frauen, die sich einen Wunschkaiserschnitt wünschen, den einfacheren Weg gehen, dem das gesagt sein, so eine Kaiserschnittnarbe ist echt eine Hausnummer. Also ich hatte solche Schmerzen und solche Probleme, wirklich das erste Mal auch wieder aufzustehen und mich um meinen Sohn überhaupt zu kümmern, mich zu bewegen. Ich habe gelernt oder weiß jetzt, dass ich viel, viel früher mit der Bewegung hätte anfangen müssen. Aber ich war eben auch da noch so wie gelähmt. Ich war noch in so einem Prozess von, ich will das irgendwie rechtfertigen von mir, um es nicht so, um den Schmerz wahrscheinlich nicht so zu spüren darüber. Und aber natürlich der Schmerz, der schon längst drunter lag, über dieses Erleben. Weil ich mir vorher, ich habe mir Geburtsvideos angeguckt und habe Tränen geweint vor Freude, weil ich dachte, ja, oh Gott, ich freue mich so darauf, auf diesen Moment. Und es war einfach plötzlich so, alles komplett anders gelaufen. Und wie gesagt, im Nachhinein kann ich das total gut nehmen für mich und weiß, warum es passiert ist und weiß auch, wofür es passiert ist. Nämlich, um wirklich auch nochmal ganz tief bei mir reinzuschauen und zu gucken, was darf da noch heilen oder was darf ich mir da nochmal anschauen. Und eben, und da bin ich so durch Zufall, glaube ich, ich habe im Vornherein überlegt, Mensch, wie war das eigentlich? Wie kam das, dass ich das Wort Doula gegoogelt habe und dann irgendwie auf dich gestoßen bin? Ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich habe irgendwie, als mein Sohn dann so ein paar Monate alt war, habe ich gemerkt, oh, ich will irgendwie in die Familienbegleitung. Ich irgendwie so, mich zieht's da total hin und das ist so eine überwältigende Veränderung im Leben. Vor allen Dingen, aber eben auch im ganzen Familiensystem, dass so, ja, das, also gerade die Trageberatung oder das Tragen an sich, habe ich, ich bin absolut Tragemama, also. Ich dachte, ich sei schon in der Tragerente. Da kommt mein Sohn vorgestern Abend das erste Mal seit bestimmt einem Dreivierteljahr mal wieder zu mir und sagt, Mama, trägst du mich heute? Und zeigt aufs Tuch. Und dann dachte ich so, ja. Und dann sagte er auch, das haben wir schon ganz lange nicht mehr gedacht. Da sage ich, nee, stimmt, haben wir ganz lange nicht mehr gemacht. Ich meine, es ist wirklich, weil er möchte immer vorne eingebunden werden, weil da natürlich die Brust ist. Also 15 Kilo vorne ist schon eine Hausnummer, aber es hat auch nur 10 Minuten gedauert und hat da selig geschlummert. da durfte ich immer wieder tragen. Das ist ganz lange schon nicht gewesen. Aber total schön, habe ich sehr genossen. Aber das waren eher so, naja, so ein bisschen Kopfentscheidungen. Und dann, wie gesagt, kam ich irgendwie, ich weiß nicht mehr wie, auf das Wort Doula und habe gedacht, oh, irgendwie hast du das schon mal gehört. In der Fernsehserie ist mir das Wort schon ein paar Mal begegnet und habe irgendwie angefangen, mich damit zu beschäftigen und dachte, boah, das ist ja was für ein tolles Konzept oder was für eine tolle Art der Begleitung von Frauen in dieser Zeit. Und dann habe ich einfach Doula-Ausbildung mal nachgeguckt und bin relativ schnell, ich glaube, du warst auch die erste Seite, auf der ich gelandet bin. Und habe dann so durchgescrollt und ein bisschen durchgelesen und habe halt gleich gespürt, dass Spiritualität einen total großen Stellenwert in dieser Ausbildung hat und bei dir eben halt auch hat. Und da ich schon recht viele Jahre mich mit Spiritualität beschäftige und die mich also spätestens, als ich in Indien war, eben auch so gefunden hat oder ich so gemerkt habe, ja, da, ne, das interessiert mich, das fühle ich irgendwie sehr und da auch in verschiedene Richtungen immer wieder mal geschaut habe, was so zu mir passen könnte oder was so sich stimmig für mich anfühlt, habe ich kurzerhand ein Orientierungsgespräch bei dir vereinbart und dann war relativ schnell klar, als wir uns gesehen und gesprochen haben, dass es diese Ausbildung werden soll. Also es war eine relativ kurze Bauchgefühlentscheidung, die ich bis heute nicht bereut habe. Und im Gegenteil, mich die einfach auf so einen neuen Weg geführt hat und für den ich unglaublich dankbar bin, weil ich einfach auch neben dir ganz wundervolle Frauen kennengelernt habe. Also ich habe meine Ausbildung online im Herbst 22 gemacht. Ah. Und und bin heute, also bin immer noch mit einigen Frauen ganz eng im Austausch und in Kontakt und wir schreiben uns regelmäßig und tauschen uns eben über verschiedene Themen aus, je nachdem, was gerade so dran ist oder wo man gerade irgendwie mal die Meinung der anderen haben möchte. Und generell bin ich ja für diesen Doula-Kreis unglaublich dankbar, weil man einfach immer alles fragen kann und man hundertprozentig eine Antwort aus dieser Fülle an Weisheit bekommt. Und
Ich finde das auch so schön, ja. Ich gucke auch immer wieder natürlich in die Telegram-Gruppe, die wir haben. Wir haben verschiedene Ordner, im Grunde genommen, also verschiedene Chats, wo es um verschiedene Themen geht. Und ich finde es auch immer wieder sowas, denke ich mir so, Wahnsinn, ja, also wie du sagst, was da echt, also was da für ein Wissen herrscht. Also, ne, wie du sagtest, egal, was du da fragst, irgendjemand hat immer irgendwie eine Antwort, wo du denkst so, wow, ja, also ich lese auch immer mit, auch wenn ich nicht alles kommentiere, aber ich lese immer mit, ja, was ihr quasi so teilt und das finde ich auch so schön und auch so wertvoll einfach, ja, zu wissen, hey, ey, du musst nicht alles wissen, ich muss nicht alles wissen, den Anspruch habe ich gar nicht an mich, ja. Aber es gibt eben dann auch, diese Perfektionistenstimme in unserem Köpfchen oder in unserem Ohr oder auf unserer Schulter, ja, die kennen wir beide gut genug und und da einfach sozusagen so, hey, nee, ich habe aber eine Quelle, ich kann nachfragen und und das Schöne ist einfach, du hast immer auch eine persönliche Erfahrung dahinter. Also ja, das, was die Frauen dir quasi mit oder was sie teilen mit uns, ja, ist nicht irgendwie, du googelst irgendwas und dann steht da und probier es aus, sondern die haben das in der Regel für sich, haben da schon positive Erfahrungen mitgemacht. Und das finde ich persönlich einfach auch nochmal so, so schön, ja, zu wissen so, hey, okay, das hat bei ihr funktioniert. Gut, heißt jetzt nicht, dass es 100% bei mir funktionieren muss, aber ne, man kann sich einfach so rantasten. Mhm. Und du gibst ja auch total viele Still-Tipps, sage ich jetzt mal, wenn die Frauen irgendwelche Themen haben oder so oder eine Kundin haben, die irgendwie Themen oder hier mit abstillen oder sowas, meine ich, war doch auch mal irgendwie, ne, dass du irgendwie so die ein oder andere Idee hast, wie die Frauen quasi auch das eben peu à peu einführen können, wenn sie das wollen, ja. Und das ist einfach so wertvoll. Und als wir letztes Jahr haben wir mit der DU-Akademie angefangen und da hatte ich so ein bisschen rumgehört, so wer Lust hat, was anzubieten, beziehungsweise die ist entstanden eben aus diesem Wunsch heraus, noch mehr auch von dem Wissen von den anderen DU-Doulas zu profitieren, da einfach noch mehr Austausch auch oder Wissenstransfer, würde man vielleicht sagen, ja, eben zu ermöglichen in Form von Workshops. Und Da haben wir letztes Jahr mit gestartet, erstmal so unter uns, weil wir uns erstmal so ein bisschen ausprobieren wollten und was auch total schön war. Und manche Kurse haben stattgefunden, manche haben nicht stattgefunden, beziehungsweise deinen hast du super, super schön produziert. Also die Sabine hat sich dann auf einen guten Moment gewartet, ja, indem sie einfach ja auch Lust hatte und die Ruhe hatte und so weiter, eben ja ihr super schönes Kurskonzept ja auf die Kamera, also sich vor die Kamera zu setzen und dieses ganze Wissen, was einfach super wichtig auch ist, ja, also es gibt so viele Frauen, die wirklich, und ich wusste das selbst auch nicht, ja, also als mein Sohn geboren wurde, hat meine Hebamme damals zu mir gesagt, hier in Spanien, ich solle mir schon mal prophylaktisch ein bisschen hier Pulvermilch kaufen. Da habe ich gedacht, sag mal, wie unverschämt ist die denn? Ja, also ich habe mich wirklich so richtig beleidigt gefühlt, dachte ich so, hallo, ich habe zwei normale, hier gesunde Brüste, kann ja wohl nicht wahr sein, ja. Habe ich nie gemacht, weil ich fest davon überzeugt war, dass es klappen würde und es hat auch geklappt, zum Glück bei beiden Kindern, aber ich habe dann eben relativ schnell eben in den Begleitungen festgestellt, dass das längst nicht für jede Frau der Fall ist. Ja, und ja. Deswegen ist es so wichtig und in meinen Begleitungen ist es oft, dass ich halt, also kommt ein bisschen drauf an, ja, auf die Frau, dass ich eben natürlich auch ein paar Still-Basics gegeben habe, dass die einfach wissen, so und so, ne, und aber es gibt ja 50.000 Sachen, die passieren können. Das ist ja, ne, ein eigener Kurs. Das ist ja eine eigene Vorbereitung. Deswegen habe ich immer dazu eben auch eingeladen und gesagt so, hey, schau, dass du irgendwo noch mehr Infos bekommst. Ja, ich meine, die hätten sie auch bei mir buchen können. Aber ich habe so gemerkt, irgendwann war ich eben auch so hormonell aus dieser Zeit raus, weißt du? Also, ne, vielleicht kannst du das in ein paar Monaten oder vielleicht in ein paar Jahren nachempfinden. Aber als ich noch so voll am Stillen war, ja, da war so, jeder muss bitte stillen und jeder kann an meine Brust, so gefühlt, weißt du, so, ja, weil man so hormonell eben so unterwegs ist. Und dann hat sich das aber irgendwann, als ich dann eben, meine Tochter sich dann mit fast 4 abgestillt hat, ich habe fast 6 Jahre durchgestillt, ne? Also, war schon eine ganz gute Zeit. Und dann habe ich aber gemerkt, wie meine Hormone sich verändert haben und wie das dann, weißt du, gab es halt andere Prios. Ja, und ich habe halt gemerkt, ich brenne nicht mehr so für dieses Thema. Und mir ist es echt wichtig, ja, dass die Frauen dann lieber zu jemand anders gehen, die eben, ja, die da so, der so voll das Herz aufgeht, wie die jetzt zum Beispiel oder auch die Linda, das ist noch eine andere Deodula, ja, die so voll Feuer und Flamme sind, weil ihr werdet das nochmal anders transportieren als ich. Ja, und und deswegen finde ich so schön, einfach auch diesen Kurs, den du gemacht hast, weil der eben on demand ist. Das heißt, wenn eben eine Doula oder eine Birthworkerin oder wer auch immer sagt, sie möchte gerne einfach über dieses Thema mehr wissen und jetzt nicht irgendwie einen riesenlangen Kurs buchen, online oder offline, ja, dann kriegt man da schon mal ganz komprimiert von dir einfach super, super wertvolle Infos. Vielleicht magst du mal kurz die Hauptthemen, die du angesprochen hast in dem Kurs, vielleicht einfach noch mal kurz teilen, ja?
Ja, sehr gerne. Also der Kurs heißt ja Weißes Gold und die Magie des Stillens. Mhm. Den Namen habe ich deshalb gewählt, weil, also ich beschäftige mich jetzt schon so seit mein Sohn eigentlich auf der Welt ist, intensiv mit dem Stillen. Habe mich da eben auch, also ganz viel im Selbststudium mir erarbeitet und jetzt eben aber auch die Ausbildung letztes Jahr gemacht. Vorletztes Jahr. Genau, vorletztes Jahr und letztes Jahr abgeschlossen. Und bin einfach selber immer wieder so fasziniert davon, was Muttermilch kann. Also, dass die ja sogar, wenn das Kind krank ist, die Informationen über den Speichel des Kindes, über die Brust in sozusagen den Körper der Mutter gelangen und der Körper der Mutter einfach mal Antikörper in der Muttermilch produziert, die genau gegen diese Krankheit ankämpfen. Das finde ich einfach so faszinierend. Genauso dieser Fakt, dass sich die Muttermilch stetig anpasst, in der Zusammensetzung und eben ja auch zum Beispiel zum zweiten Lebensjahr, um das zweite Lebensjahr, wenn die so ein bisschen flügger werden und mehr explorieren und entdecken wollen und sich weiter von der Mutter entfernen, nochmal fast genauso viele Antikörper in der Muttermilch sind wie im Kolostrum, in diesem anfänglichen, Wundermittel, sage ich mal, was ja schon ein Immunbooster ist. Deswegen habe ich meinen Kurs auch entsprechend aufgebaut, habe erstmal angefangen, darüber zu sprechen, was Muttermilch oder das Stillen an sich eben überhaupt so wertvoll macht, warum es erstrebenswert ist, schon erstmal hauptsächlich stillen zu wollen. Weil ich da gleich hinterher schieben möchte, dass ich natürlich schon auch sage, Muttermilch und Stillen ist für das Baby zu Beginn auf jeden Fall das Beste. Mhm. Aber es ist mir total wichtig, Mütter trotzdem in ihrer selbstbestimmten Entscheidung auch zu unterstützen. Mhm. Es ist schon so, dass Pulvermilch ist eine gute Alternative, wenn es wirklich gar nicht geht. Also wenn es wirklich aus welchen Gründen auch immer nicht geht, sollte aber schon wirklich eher die zweite Wahl sein. Also es ist einfach, es hat so viele Vorteile und also es würde man dem Kind einfach nehmen, wenn man es nicht versuchen würde. Ich möchte damit aber Frauen, die es wirklich partout nicht möchten, kein schlechtes Gewissen einreden oder so. Weil es hat immer Ursachen. Man muss sich ja nicht nur, also das ist ja nicht einfach nur, ich ernähre mein Kind, sondern das hat ganz viel mit Nähe zu tun, mit Grenzen. Vielleicht mit einem Gefühl von, ich halte diese Nähe eigentlich gar nicht aus oder es ist mit zu viel Fremdbestimmung oder, also es ist, da spielen so, so viele Aspekte mit rein, die ich überhaupt nicht beurteilen kann als Außenstehende. Und ich laufe nicht in den Schuhen der Frauen, sage ich immer. Und deswegen werde ich einen Teufel tun, da mich irgendwie dazu hinreißen zu lassen, Frauen da irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn sie es eben nicht machen möchten. Gleichzeitig ist mir die Aufklärung aber total wichtig. Also, dass Frauen einfach wissen, worauf sie verzichten oder auch das Kind verzichten muss, wenn sie sich dagegen entscheiden. Also es ist so, ne, ich finde, man kann nur gute Entscheidungen treffen, wenn man sie wirklich aufgeklärt trifft.
Ja.
Und das ist eben mein Anliegen mit dem Kurs. Also es geht eben, wie gesagt, mit den Vorteilen von Muttermilch los. Dann erzähle ich so ein bisschen was, aber ganz rudimentär, wie die Milchbildung eigentlich funktioniert, was da so in der Brust passiert oder im Körper der Mutter auch. Und wie das Zusammenspiel eben ist zwischen, wenn das Kind stillt und wie viel Milch da produziert wird. Also wie wichtig auch eigentlich, nicht eigentlich, wie wichtig das Stillen nach Bedarf ist, dass das Kind immer dann angelegt wird, wenn es eben zeigt, dass es angelegt werden möchte. Dazu eine kleine Anekdote, was auch so ein bisschen mich zu diesem Weg der Stillberaterin geführt hat. Meine Hebamme meinte nämlich, nach 3 Wochen war mein Sohn da, glaube ich, alt. Ich sollte doch jetzt langsam, da war sie gerade bei uns und mein Sohn hatte gerade vor einer halben Stunde oder so das letzte Mal gestillt und lag neben mir, während sie meine Narbe untersucht hat und fing an, quengelig zu werden, zu weinen. Und dann sagte sie, jetzt versuch mal langsam auf alle 2 bis 4 Stunden auszuweiten. Die Zwischenzeit kannst du mit einem Schnurrbart überbrücken. Und ich lag da relativ überfordert, dachte, okay, und er weinte immer mehr und ich so, okay, und ich soll ihn jetzt, also, will er nicht an die Brust jetzt? Nee, so solltest mal langsam ausdehnen. Und sie war dann weg und ich habe mit meinem Freund das besprochen und dachte, okay, wir hatten eigentlich keinen Stiller, aber okay, wenn sie das sagt, wieder das Gleiche. Ich habe in der Stillvorbereitung, im Geburtsvorbereitungskurs eben auch gewusst, stillen nach Bedarf, am besten keine Fremdsauger, weil es die Stillbeziehung stören kann und so weiter. Und habe in dem Moment gedacht, okay, gut, ich mache das jetzt mal. Und ich glaube, wir haben es eine Viertelstunde oder 20 Minuten durchgehalten. Er hat den Schnuller auch immer wieder ausgespuckt. Kluges Kind. Mhm. Und ich habe gedacht so, kann doch nicht sein. Es war die ganzen letzten Wochen tiefenentspannt mit meinem Sohn. Und plötzlich soll ich hier irgendetwas machen, was sich komplett falsch anfühlt. Und dann kamen auch so die leisen Stimmchen aus dem Hintergrund meiner Hebammen aus dem Geburtsvorbereitungskurs. Und da dachte ich so, nee, so, wir schmeißen diesen Schnuller jetzt in den Müll. Der wird wieder angelegt, wenn er sich meldet. Und seitdem haben wir eine Stillbeziehung, die zwar auch Auf und Abs hat. Also ich möchte auch nicht behaupten, dass eine Stillbeziehung immer nur total wunderschön und romantisch und ach ganz liebevoll und ganz innig ist. Stillbeziehungen sind unfassbar herausfordernd. Wie du es eben schon gesagt hast, ich stille jetzt seit 3,5 Jahren fast und wir haben wirklich auch unsere tiefen Zeiten gehabt, wo ich dachte, ich will nicht mehr, oh Gott, ich mag das alles nicht, ich kann nicht mehr und wird jetzt auf und wo ich auch immer wieder neu schauen muss und ja, nachspüren muss, okay, wow, okay, es erfordert vielleicht eine Anpassung oder vielleicht eine Veränderung oder wie lange möchte ich eigentlich noch, eigentlich möchte ich ihn selber entscheiden lassen, also ne, auch das darf alles sein und genau. Und deswegen war es mir auch in dem Kurs, um da wieder zurückzukommen, so wichtig, da eben wirklich auch explizit darauf hinzuweisen, dass eben bitte keine Zeitabstände eingehalten werden müssen und das Baby bitte immer trinken können sollte, wenn es das möchte. und Fremdsauger eben wirklich auch am besten weggelassen werden, komplett. Da habe ich ein extra Kapitel, glaube ich, sogar zu gemacht, weil mir das so wichtig ist, weil es einfach, und es gibt viel Fachpersonal, tatsächlich auch Stillberaterinnen, die ja so das Phänomen einer Saugverwirrung oder dass das irgendwie die Stillbeziehung stören könnte, verneinen, dass es das geben könnte. Und oder die sagen, nach ein paar Wochen ist diese Gefahr gebannt, dann braucht man sich keine Sorgen mehr machen. Und dem ist einfach nicht so. Also ich hatte meine Mama weinend vor mir sitzen, die ich aus dem Rückbildungskurs kannte und dann in der Mama-Kind-Gruppe wieder getroffen habe. Und die saß weinend vor mir und hat mir erzählt, dass ihr Sohn sich vor 3 Tagen abgestillt hat von alleine. Der war, ich glaube, nicht mal 8 Monate alt. Mhm. Nicht mal 6 Monate alt. Mhm. Und Kinder stehlen sich in diesem Alter nicht von alleine ab, wenn man nicht von außen einwirkt. Und ich habe dieses Kind immer mit einem Schnuller gesehen oder er wurde auch mit Flasche zugefüttert. Und es hat mir so leid getan. Es war auch tatsächlich einer der Schlüsselmomente, warum ich dann mich für diese Ausbildung entschieden habe, weil ich dachte, wow, sie wusste es einfach nicht, dass sie damit ihre Stillbeziehung in Gefahr bringt. Mhm. Und deswegen ist es mir so wichtig, Frauen da eben zu Beginn gut zu begleiten und begleitet zu wissen eben auch. Deswegen ja auch der Kurs für Doulas, weil die so nah der Frau dran sind nach der Geburt.
Genau.
Dass ja eben auch Doulas so ein solides Grundwissen haben darüber, worauf gilt es zu achten. Was mache ich, wenn bestimmte Probleme doch auftreten? Also das ist auch ein Kapitel Stillprobleme und wie man ihnen begegnet, beziehungsweise wie man eben vorbeugen kann. Denn viele Sachen, also du hast gesagt, es gibt so viele Frauen, wo es eben nicht funktioniert. Und das Schlimme ist, dass vieles, ich sage nicht alles, es gibt auch Stillbeziehungen, die sind einfach erstmal schwierig und da bedürfen ganz viel Begleitung und ja, eben einfach ein schauen, welche Maßnahmen greifen jetzt hier gut. Viele Probleme sind hausgemacht. Eben durch so eine Tipps wie still nur alle 2 bis 4 Stunden. Oder ein Schnuller sei kein Problem mehr nach 6 Wochen. Oder ach, fütter doch mal ein bisschen zu, der scheint abends irgendwie nicht satt zu werden, weil er immer noch schreit. Also sind ja alles so diese ganzen ja, Ratschläge, die einem so auch in der Klinik um die Ohren geworfen werden schon. Oder lassen nicht nuckeln, der sollte da sich nur satt trinken und dann auch aufhören. Also es sind ja so diese ganzen Ratschläge, die eben aber leider genau zu so Stillproblemen führen. Weswegen Frauen dann eben uns Stillberaterinnen aufsuchen.
Ja, ja. Und, ja ich finde genau. Ich finde es so, wie du sagst, ja, das Wissen, die Information erstmal zu haben, ne? Ich hatte da gar nichts, ja, wie gesagt. Also ich war da echt, ich habe Glück gehabt, ja, oder es war einfach so, dass das so geklappt hat. Ich wäre sonst auch völlig aufgeschmissen gewesen. Und ich habe meine Geburt begleitet in Benrath mit einer total netten jungen Halbspanierin. Also die Hebamme war halbe Spanierin oder ganze, weiß schon gar nicht mehr. Und es war total lustig, weil die mir nämlich gesagt hat, sie hatten ein Praktikum gemacht hier irgendwo in Südspanien, gibt es so ein Hebammenzentrum. Ich glaube, Aqua heißt das, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, und die sagte, da haben die Frauen keine Stillprobleme. Ich so, wie? Mhm. Sagte ich so, nein, wir legen die nackt mit ihren Kindern ins Bett, ja, und lassen die machen.
Ja, genau.
Ja, und ich so, ach echt, so leicht? Ah ja, ja, wo ich immer so, das ist immer das Erste, wenn irgendwie eine Frau mir gesagt hat, dass das irgendwie nicht klappt, ja, habe ich die direkt ins Bett geschickt, nackt ausziehen, ja, oder oben ohne von mir aus, Kind ausziehen, kuscheln, fühlen und ja, und Kopf ausschalten, eine Runde heulen, super, ja, super, noch eine Runde heulen, das tut auch immer gut, ja, und dann wirklich sich weniger den Kopf zerbrechen, ja, und das irgendwie kontrollieren zu wollen, und das ist einfach auch was, ja, was du sicherlich auch ganz viel beobachtest, was ich auch immer wieder sehe, beziehungsweise auch von anderen Kolleginnen höre, wie wenig die jungen Frauen ja im Fühlen sind, weil wir alles über dieses Medium hier oft ja irgendwie alles Mögliche an Informationen finden und meinen, das, was dieses Ding hier sagt, sei irgendwie das Nonplusultra, plus dann vielleicht irgendwie noch, ja, irgendeine Fachfrau, wie du sagtest, Ja, und wirklich in dieses Fühlen, das ist ja auch was, was uns Doulas einfach so auch am Herzen liegt, ja, nicht nur mit dem Stillen, aber grundsätzlich, ja, mit dem Schwangersein, beim Gebären, beim Mama-Sein, ja, wirklich wieder in diesem Instinkt, ja, oder dieser Intuition zu vertrauen, ne, wo du auch vorhin gesagt hast, so, ja, ich habe dieses Gefühl, ja, ich habe dieses Gefühl übergangen, ja, dass es mit der Hebamme sich irgendwie schräg anfühlte ab einem gewissen Punkt oder nicht mehr ganz so stimmig, ne, und ich kenne das auch so gut, ne, dass man irgendwie denkt, so, ja, das ist jetzt irgendwie, das fühlt sich gut an und dann verändert sich das und auch diese Veränderung, das zuzulassen, ja, ich habe meinen Frauen auch immer gesagt, weißt du, du kannst bis zum letzten Moment alles umschmeißen. Ja, die Dinge, die wir jetzt besprechen, heißt noch lange nicht, dass du die in ein paar Wochen oder ein paar Monaten immer noch gut findest. Ja?
Ja.
Scheiß drauf, dann gehe ich halt nicht mit zur Geburt oder was weiß ich, ja? Also kann ja alles sein. Diese Freiheit da eben auch, ja, sich zu nehmen, ist für viele was Neues, um es mal so zu sagen, ja? Wirklich auch eine Herausforderung. Ja. Und genauso wie du sagst, ne, mit dem Stillen, ja, natürlich jede, ich meine, es ist ja der Körper jeder Frau, ne, und zu entscheiden, okay, möchte ich jetzt eben stillen oder nicht, aus welchen Gründen auch immer, ja, wir haben keine Ahnung, warum, wieso, weshalb eine Frau für sich diese Entscheidung trifft und ja, und auch wenn vielleicht dein Herz, dein Stillherz und mein Stillherz manchmal, ja, tief durchatmen müssen, ja, weil es für uns so schön war. Ja, weil es für uns so schön war. Das heißt nicht, weil es für uns so schön war und auch wenn es fordernd war, dass es für die Frau, ja, die uns gegenüber sitzt, dass es eben auch schön sein muss. Und wenn es eine Qual ist, ja, ich habe eine Kollegin, ich meine, die Tochter ist jetzt auch so alt wie mein Sohn, also fast 20, vielleicht ist sie sogar schon 20. Und ich werde das nie vergessen. Die hat. Beim ersten hat sie erzählt, ne, damals, sie war auch mit in meiner Doula-Ausbildung hier in Barcelona, die hat ihre Tochter das erste Mal angelegt, Sabine, und hat so sexuelle Gefühle bekommen, hat sich so erschrocken darüber. Dieses Kind ist nicht mehr an die Brust. So krass, ja. Und das hat die zwei Jahre später, hat die das quasi für sich aufgelöst während der Ausbildung, ja. Und die Tochter kriegt immer noch Gänsehaut, war so 2 oder 3, als die Mutter es aufgelöst hatte, Jahre später, oh, ich habe Gänsehaut überall, ja, kommt die Tochter eines Tages, kuschelt sich an sie, ja, und fragt, ob sie an die Brust darf. Krass, oder?
Boah, ich auch Gänsehaut, das gibt's doch nicht, ja.
Ey, das war so eine... Ich habe echt gedacht, es ist Wahnsinn, wie, ja, diese Verbindung zwischen Mutter und Kind, ja, und das hat die so gespürt, ja, und ich sag mal so, die hat gut für sich gesorgt, dieses Kind hat gut für sich gesorgt, ja, überleg mal. Ich meine, du willst ja auch nicht an irgendeiner Brust hängen, wo du eigentlich die ganze Zeit spürst, irgendwas ist hier schräg, eigentlich will die gar nicht, ja, was ist denn das, oder? Dann doch lieber, wie du sagst, ja, eine andere Form finden, ja, mit der sich eben dann alle Beteiligten, sage ich jetzt mal, auch so in ihren Bedürfnissen gesehen fühlen.
Ja, genau. Das ist auch das, was ich Müttern, die ich in meiner Beratung habe, auch immer sage oder vermitteln möchte, dass, also ich werde immer erstmal schauen, wie kann ich das Stillmanagement anpassen? Was kann man in der Stillbeziehung vielleicht ein bisschen modifizieren, verändern, damit es sich für beide Seiten gut und stimmig anfühlt?
Ja.
Und trotzdem sage ich auch immer zu meinen Frauen, sobald es zu viel Stress auslöst, die Maßnahme, die wir jetzt machen, fahren wir einen Gang zurück. Dann müssen wir nochmal ein bisschen schauen, nochmal anpassen. Weil was nützt einem Baby, was ja nur die Stimmung der Mutter aufnehmen kann? Ne? Es versteht die Worte noch nicht, die Erklärungen, die man da vielleicht parat hat, auch wenn ich trotzdem immer auch dafür plädiere, Babys das eben einfach zu sagen, weil sie ja trotzdem die Stimmung wahrnehmen. Aber genau, sie nehmen eben die Stimmung wahr. Und was nützt einem Baby, wenn es zwar an der Brust trinkt, aber die Stimmung total nicht greifbar fürs Baby ist und die Mutter gestresst ist? Vielleicht dann auch mal unfair wird oder so. Das nützt niemandem was. Und zumal Stress auch die Milchbildung wieder hemmt, was wieder ein doppeltes Problem auslöst, beziehungsweise den Milchspendereflex hemmen kann. Und ja, deswegen versuche ich da auch immer zu schauen, okay, so welche feinen Maßnahmen braucht es jetzt und wo müssen wir vielleicht einen Gang zurückschalten und was braucht die Frau jetzt, damit sie sich darauf einlassen kann? Also ich hatte auch meine Mama, die hat sich gegen meine Ratschläge hat sie gesagt, nee, die Flasche bleibt nicht weg. Also die muss weiter bestimmt bleiben, sonst ich habe auch Arzttermine und das geht nicht. Und wir haben das, ich habe ihr immer wieder gesagt, so du, das ist okay, ich sage dir nur, was passieren kann. Das musst du einfach dir bewusst machen, versuch es so selten wie möglich. Und was soll ich dir sagen? Die hat immer wieder, Mensch, Sabine, scheiße, jetzt hat es 2 Wochen geklappt, was soll ich dir sagen? Der geht schon wieder nicht mehr an die Brust. Sage ich, ja, ich weiß, es tut mir leid, aber es ist leider, die kommt halt, ne, diese Saugverwirrung kommt halt auch wirklich, die kann man 50 Mal überstanden haben oder umgangen haben und dann schlägt sie plötzlich zu. Also es ist meine Erfahrung, meine persönliche. Und das war bei dieser Kundin eben wirklich sehr, sehr deutlich. Und ja, sie hat dann letztendlich Wege für sich gefunden, wie sie das gut mit sich vereinbaren kann, eben ganz, ganz selten mal die Flasche zu geben, hat dann andere Zufütterungsmethoden, die ich, wo ich ihr so Impulse gegeben habe, die stillfreundlich sind, eben auch mit eingeführt und hat ihren Weg da mit ihrem Sohn gefunden. Und das ist es, was ich mit meiner Arbeit erreichen möchte, dass sie selbstbestimmt gut informierte Entscheidungen treffen.
Super. Ja, ist so wichtig. Wie gesagt, wenn ich so mit dir rede, ja, merke ich so, boah, das ist echt, das ist so ein Universum, ja. Es ist wirklich so ein krasses Universum. Und auch wie, wie einfühlsam und hochemotional. Ich meine, Schwangerschaft und Geburt und so weiter ist ja eh total emotional. Mhm. Aber ich finde, Stillen ist wirklich auch nochmal so, boah, next level, ja. Und ich habe bei meinem Sohn echt, der ist ja der Erste, da habe ich wirklich nur so bis zur Geburt gedacht. Ich habe mich nur bis zur Geburt vorbereitet. Irgendwie war die Zeit danach, existierte in meinem Horizont noch irgendwie so gar nicht, ja. Deswegen habe ich einfach diese Erfahrung auch gemacht und gedacht so, hey, ja, es ist so wichtig, dass die Frauen wirklich ein bisschen weiter gucken als ich damals. Mhm. Ja, und das eben auch... ja, sich da wirklich auch gut vorbereiten, beziehungsweise einfach auch wissen, hey, wenn irgendwas nicht so klappt, wie du fühlst, ja, auch Hebammen sind nicht immer Stillberaterinnen oder Stillspezialistinnen. Mhm. Ja, also auch da sich dann nochmal eine andere Meinung einzuholen, wenn man das irgendwie nochmal wünscht. Ja, ich habe meine Fortbildung bei der Lalecci-Liga gemacht. Ich finde, die haben auch tolle Bücher. Da habe ich immer noch das Handbuch, das Stillhandbuch, glaube ich, heißt das oder sowas. Ja, das ist für mich wie so eine Bibel gewesen. Da habe ich immer erstmal geguckt, wenn ich irgendwie was hatte, ja. Und auch das, ja, Mut zur Selbsthilfe, einfach erstmal zu gucken. Und wenn nicht, Stillgruppen sind das Ober. Also ich liebe Chillgruppen, ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte hier in Barcelona war ich bei einer, dann war ich in San Celoni bei einer. Ich war aber auch in Düsseldorf damals, als meine Tochter dann geboren wurde. Und ich habe es geliebt, ja, es hört sich vielleicht ein bisschen bekloppt an, aber ich habe es geliebt, mal andere Brüste zu sehen, ja. Und Frauen, die dasselbe erleben, ja, auch in dieser Intensität teilweise, ja. Weil man fühlt sich ja schon immer mal wieder oder Frau immer mal wieder auch wie so ein, ja, einfach auch so ein bisschen alleine oder vielleicht auch manchmal, ja, wenn man länger stillt, wie so ein kleiner Exot. Eben da so zu sehen, so, hey, nee, es gibt noch andere, die das eben auch so, ja, genießen beziehungsweise so leben wollen, ne? Und es gibt, du hast vorhin kurz gesagt, dass es um das zweite Lebensjahr nochmal wie so ein Kalostrum-ähnliche Milch ist. Das wusste ich gar nicht. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Radar. Aber ich weiß zum Beispiel, dass im Koran, ne, also das habe ich mir gemerkt und bestimmt in der Bibel auch irgendwo, ja, da steht, also die stillen mindestens 2 Jahre, die muslimischen Frauen.
Ja.
Ja, da ist das verankert, weil die genau wissen, dass da einfach nochmal so ein ganz krasser Schub kommt bei den Kindern. Ja, warum sollen wir bitte sehr von der WHO empfohlen, nur 6 Monate stillen? Jetzt mal ehrlich. Geht's noch?
Ja, wobei die WHO empfiehlt, ja auch tatsächlich bis zum zweiten Lebensjahr zu stillen. Also ausschließliches Stillen, hast du recht, bis 6 Monate.
Ja.
Und dann bis zum zweiten Lebensjahr und darüber hinaus, wenn Mutter und Kind es möchten.
Kind es wollen, ne?
Genau. Und wie du schon sagst, das natürliche Abstillalter beginnt so ab 2, 2,5 und geht bis 6, 7 Jahre. Und in anderen Kulturen der Welt ist es total normal, dass Kinder so lange gestillt werden. Ja. Aber bei uns irgendwie in den, ich weiß nicht, westlichen Industrieländern ist das, hat das sowas, ja, ich weiß nicht, es wird teilweise pervertiert und so als unnormal angesehen und die Mutter würde ihr Kind da zu fest an sich binden wollen, ja, und nicht loslassen, ja, ja, können. Also was da für komische Sachen irgendwie aufkommen. Dabei ist es halt eigentlich von der Natur genau so vorgesehen, dass, ja, Kinder das eben irgendwann selber bestimmen, wann brauchen sie es nicht mehr. Und wie gesagt, also ich muss sagen, wenn mein Sohn krank ist, gefühlt, ich habe natürlich keinen Vergleich, weil ich ihn nicht ohne Stillen krank erlebe, aber gefühlt brütet der das immer nicht so dolle aus, sondern das kommt und es ist manchmal natürlich auch ein bisschen stärker, aber ich habe schon das Gefühl, dass das was macht, dass er eben noch stillt. Also, ja, dass er dadurch einfach das nicht so in so einer Heftigkeit bekommt.
Ja.
Und also, das ist ja so ein Gesellschaftsding, ja. Ich erinnere mich noch sehr gut vor 10, 15 Jahren, wenn ich selber mal, hatte ich mal eine, da habe ich bei IKEA gearbeitet und Küchen verkauft. Und da war eine Kundin bei mir, die eben ihr großes Kind, der konnte auch schon laufen und sprechen, eben neben mir gestillt hat. Und ich habe auch innerlich so, was macht sie da? Also ich hatte diese Gefühle auch. Und genauso bei einer Frau mal in der Bahn, die eben auch ihr sehr großes Kind da neben mir gestillt hat. Und ich habe auch gemerkt, das stört mich. Ich fühle mich gerade irgendwie unwohl. Und wenn ich da heute so dran zurückdenke, denke ich so, wow, krass, ja, also was so das Wissen darüber ausmachen kann, dass ich das ja heute mache und auch offen dazu stehe und da das auch gar nicht in Frage stelle mehr, dass das so ist, weil es eben eigentlich von der Natur auch
genauso ist. Ja, absolut, ja. Also wie gesagt, ich habe es auch total genossen und ich finde es einfach so witzig, weil meine Tochter ist seit 16 und mein Sohn ist 19, ne, und die erinnern sich überhaupt gar nicht mehr. Ich denke irgendwie so, ja, da hast du da irgendwie jahrelang, stundenlang irgendwie mit denen so innig verbracht und so, ja? Erinnert sich kein Schwein mehr dran. Ja, und es ist, und ich bin 100% davon überzeugt, genauso wie du, ja, dass, dass die Medizin, ja, es ist ja nichts anderes als Medizin, den auf jeden Fall einen richtig, richtig guten Start und ein richtig gutes Immunsystem. Und mein Sohn ist jetzt leider irgendwie ziemlich viel krank, aber der hat da auch andere Geschichten gemacht, wo ich mir denke, ja, wer weiß, wie er jetzt wäre, wenn ich das nicht getan hätte. So, ja. Und für uns war es genau das Richtige. Und ich finde es einfach so schön, ja, wie du sagst, einfach zu informieren wirklich und dass die Frauen dann für sich entscheiden, was für sie richtig ist. Und wir haben den Online-Kurs, ja, beziehungsweise eben den On-Demand-Kurs. Mhm. Und Sabine wollte aber gerne dieses Jahr auf jeden Fall trotzdem irgendwie auch nochmal ein Live-Event anbieten in der Akademie. Und am 24. September wird es eine Q&A-Stunde geben. Das heißt, wenn du also Lust hast, noch mehr über den Kurs vielleicht direkt von Sabine zu erfahren oder eben auch ganz konkrete Fragen hast, dann kannst du dich gerne anmelden. Geh bitte über die Webseite deu-doulas.net. Da hast du dann Events und Akademie und dann kannst du runterscrollen, da findest du Sabine dann und hast da direkt den Button, um dich anmelden zu können. Ja, ich finde es super, einfach nochmal auch so diesen direkten Austausch, Live-Austausch mit den Frauen haben zu können. Und einfach um das Thema, ja, noch mehr zu streuen und vor allem zu festigen. Ja, gut. Ja, ich danke dir.
Das muss in die Welt.
Ja, wir dürfen uns wieder dran erinnern.
Ja, und danke dir.
Diesem, ja, unserem Bauchgefühl wieder vertrauen, ja.
Ja.
Wo können die, nein, erstmal möchte ich von dir noch einen intuitiven, hast du noch eine intuitive Botschaft für die Zuhörerin und dann, wie sie dich finden können, wie sie mit dir arbeiten können?
Ja, eine intuitive Botschaft. Tatsächlich auch aufgrund dessen, was du gesagt hast nochmal. Also es gibt niemanden, der euch hundertprozentig auf die Mutterschaft vorbereiten kann. Es ist so krass, dass man sich da, glaube ich, gar nicht gut drauf vorbereiten kann. Aber wo man sich gut drauf vorbereiten kann, ist tatsächlich die Stillzeit. Und ich kann wirklich jeder werdenden Mama nur ganz doll ans Herz legen, sich wirklich mit dem Stillen zu beschäftigen, am besten einen Stillvorbereitungskurs zu besuchen oder sich geeignete Fachliteratur zu besorgen, weil auch da gibt es leider Bücher, die eben ja veraltetes Wissen teilweise vermitteln. Intuitives Stillen von Regine Gresens wäre hier so ein Buch, was ich gut empfehlen kann für werdende Mütter. Bitte, bitte bereitet euch vor, weil dann können euch eventuelle Schwierigkeiten, die da auftreten, nicht so verunsichern, beziehungsweise die ganzen Ratschläge, die da in der Klinik auf einen zukommen. Mhm. Und hört da auf euren Bauch, also wirklich auf den Bauch, was jetzt für euch das Stimmige ist und was richtig für euch ist und welcher euer Weg ist. Genau, mhm. Das wäre, glaube ich, jetzt so meine Abschlussbotschaft.
Ja, danke. Und wo kann man dich finden, Sabine, ja, wenn man mit dir arbeiten möchte?
Finden kann man mich auf meiner Internetseite, das ist www.shashtidoula.de, Shashti, S-H-A-S-H-T-I. Das ist die eine indische Gottheit, die Mütter und die Kinder während der Geburt und auch danach beschützt. Hm. Deswegen habe ich mir diesen Namen ausgesucht. Genau, also www.shashtidoula.de. Und auf Instagram findet man mich unter shashti-doula. Und live findet man mich momentan im Familienzentrum Michendorf alle 2 Wochen bei der Stillgruppe montags, vormittags, genau.
Super. Wo ist denn Michendorf? Mal,
vorbeischauen, wenn man in der Nähe wohnt. Genau.
Super. Wo ist denn Michendorf?
Michendorf ist, in Potsdam-Mittelmark.
okay, also bei Berlin irgendwo.
Potsdam-Mittelmark ist Michendorf, genau, in Brandenburg. Genau, in Brandenburg, ja, genau.
Ja. Mhm. Danke dir. Wunderbar. Ja, da könntest du Sabine sogar live begegnen. Wie gesagt, ich finde es immer wieder auch so schön, ja, anderen Frauen zu begegnen, ja, oder anderen Brüsten in dem Fall, Frauen mit Brüsten und Babys zu begegnen. Ist einfach immer noch auch, ich war gestern auf dem Markt und hier bei uns in der Nähe von Barcelona und habe eine Frau, die hat da immer einen Stand jede Woche und mit der war ich zusammen in der Stillgruppe. Ja, und jedes Mal, wenn ich die sehe, ihre Tochter war auch, die ist natürlich jetzt auch 20 oder so, ja, eine junge Frau. Und jedes Mal, wenn ich die sehe, ja, also ich meine, schießt keine Milch zum Glück nicht mehr ein, aber es ist so eine Verbundenheit einfach auch mit der. Und es ist so besonders. Also ich kann wirklich nur jeder Frau, die da Lust drauf hat, sich wirklich auf diese Begegnung auch einlassen. Ich finde das, also es ist für mich immer wieder auch ein Geschenk, habe ich ja auch gesagt. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, ist irgendwie total schön. Auch wenn wir sonst nichts teilen, so, ne? Aber diese Zeit einfach.
Ja, wird von den Frauen auch super dankbar angenommen.
Ja, das denke ich mir. Gut, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Sabine. Und dir, liebe Zuhörerin, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Wie du siehst, ist heute das Interview wieder ein bisschen länger geworden, weil es ist einfach so ein schönes und so ein wichtiges Thema auch ist, ja, sich wirklich gut auf die Stillzeit vorzubereiten, beziehungsweise ja, deine Kundin vielleicht auch da etwas besser noch an die Hand nehmen zu können. Ja. Gut, dann danke ich dir auch nochmal, Sabine. Und ich würde jetzt gerne zum Schluss einfach nochmal kurz die nächsten Termine durchgeben. Also Sabines Q&A, wie gesagt, ist am 24. September, ja, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Und ansonsten gibt es noch live online die Möglichkeit, im Herbst die Ausbildung bei mir zu machen. Und zwar vom 11. bis zum 14. Oktober. Und dann ist der zweite Block vom 15. bis zum 17. November. Wenn du also dieses Jahr sagst, so, oh, ich würde irgendwie gerne im nächsten Jahr fertig sein und dann nebenberuflich wie Sabine jetzt vielleicht erstmal auch durchstarten oder all die Angebote, die du hast, nochmal so unter einen Mantel zu bringen. Ja, oft erlebe ich das so, dass die Frauen schon so ganz viele Fortbildungen gemacht haben und es dann einfach wie so, ja, das Puzzle sich dann wirklich auch komplettiert. Freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest oder auch den Videokurs in Eigenregie jederzeit startest. Melde dich gerne bei mir, dio-doulas.net. /Kontakt kannst du mir gerne schreiben, deinen Kennenlerntermin mit mir vereinbaren und ich freue mich mega auf unsere Begegnung und auf all das, was kommen wird. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alles, alles Liebe, deine Bridget.